Fisch und Cash, der Podcast mit Anne-Sophie und Kai.
Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kölsch und Cash. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ja, jeder von uns steht ja im Leben mal an so einem Punkt, wo er oder sie eine Entscheidung treffen muss, um einen neuen Weg einzuschlagen oder irgendwie so einen, bildlich gesprochen, einen gewohnten Pfad zu verlassen. Und das fällt uns manchmal ja gar nicht so einfach und das fällt uns dann doch, finde ich, manchmal irgendwie schwer. Und deswegen die Frage, warum fällt uns das eigentlich so schwer und warum klammern wir uns eigentlich so oft an das Bekannte, selbst wenn irgendwie dieser Ruf nach etwas Neuem ja eigentlich total verlockend irgendwie ist und erscheint. Und in dieser Folge wollen wir genau in diese Themen etwas tiefer eintauchen, neue Schritte, neue Wege und den Mut finden oder ja, eintauchen darin, wie wir den Mut finden können, das Alte irgendwie hinter uns zu lassen und das Unbekannte zu umarmen.
Das hast du aber schön gesagt.
Hallo, lieber
Kai. Hallo, liebe Anne-Sophie. Also eine bessere Anmoderation hätte ich mir nicht wünschen können, sage ich ganz ehrlich.
Ja, ich gerne. Habe ich sehr gerne gemacht. So, genau. Also beziehungsweise ChatGPT hat das gemeinsam mit mir sehr gerne gemacht.
Aha.
Ich oute mich, ich möchte jetzt hier nicht Props bekommen. Also,
ich wollte es dir eigentlich schon unterstellen, aber ich dachte, nee, das hat sie bestimmt selber geschrieben. Ja,
nee, pass auf, das Ding ist ja, ich
Kein
finde...
Kein Verlassen auf die Menschen.
Nee, überhaupt nicht. Ich finde, der Skill ist einfach, gute Prompts zu schreiben, damit sowas rauskommt.
Ach, du hast it und ne? Perfekt.
Fertig. Wir starten in diese Folge rein und die erste Frage, die ich dir stellen möchte, ist, wann hast du das letzte Mal deine Komfortzone verlassen?
Boah, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich glaube, wir haben heute ein bisschen was vor, emotional. Wann habe ich das letzte Mal die Komfortzone verlassen? Ich glaube, indem ich mich selber in eine Situation manövriert habe, wo ich echt nicht gewusst hätte, dass ich da irgendwann mal wieder lande. Ein bisschen Kontext vielleicht an dieser Stelle. Und zwar habe ich ja die letzten Jahre mehr oder minder nicht mehr im Vertrieb gearbeitet. Und bin so ein bisschen bei uns eben durchgetingelt und hatte eben mehr projektbasiertes Arbeiten als eben Vertrieb. So, und ich hatte für mich tatsächlich Vertrieb eine ganze Zeit lang ausgeschlossen, weil ich zwar gerne mit Menschen quatsche, aber ungerne so offensiv bin in der vertrieblichen Richtung. So, und es ist tatsächlich jetzt so, dass ich bald wieder ab nächstem Jahr zurück in den Vertrieb gehen werde. Was ich nicht gedacht hätte, aber auch mit einem komplett anderen Thema und auch einem richtig geilen Thema. Das ist so, wo ich glaube, wo wir jetzt auch in den letzten Monaten und Wochen schon, wo ich auch die ersten Vertriebsgespräche geführt habe, etc. pp., wo ich extremst mich am Anfang erstmal überwinden musste, wieder in diese Offensive zu gehen und mich tatsächlich zu verkaufen, aber auch in meinem eigenen Nebenbusiness, da auch aktiv irgendwie auf Leute zuzugehen und ich habe das bisher immer relativ klein gehalten, solche Sachen. Also so, ich habe es nicht so groß an die vertriebliche Glocke gehangen, sage ich mal. Und habe so langsam gemerkt, so, okay, nee, du musst es schon durchaus kommunizieren, sonst wissen die Leute das nicht. Ja, und das ist so ein bisschen so meine Komfortzone in so einem Gespräch, wenn es um das Thema geht, da halt auch einzulenken und zu sagen, ja, nee, ich mache das, genau, und hier und da und bla bla bla. Und ich glaube, das war so, zumindest beruflich, das letzte Mal, dass ich meine Komfortzone verlassen habe. War das eine zufriedenstellende Antwort auf die gute Anmoderation?
Ich bin noch unentschlossen, um ehrlich zu sein.
Warum denn?
Weil mir das jetzt ein vertriebliches Blabla zu viel drumherum war und du nicht jetzt konkret benannt hast, wann du das letzte Mal deine Komfortzone verlassen hast.
Okay, let's be real, let's talk deep shit, ja. Wann habe ich tatsächlich wirklich mal meine Komfortzone verlassen? Das war, als ich ins Ausland gegangen bin. Geht es da vielleicht so eher in die Richtung? Also, ja. Ich war immer ein Heimscheißer.
Nee, also ich glaube, dass du, also ich glaube, ich wollte dir jetzt gar nicht oder ich wollte mir nicht anmaßen zu sagen, dass du nicht deine Komfortzone mit dem Weg, in den du dich rein manövriert hast, gegangen bist so. Was ich damit einfach nur sagen wollte, dass du es nicht auf den Punkt gebracht hast, weil eigentlich hast du dich in eine, in meinen Augen, aus deiner Komfortzone rausbegeben, aus dem Grund, dass du etwas machst, wo du weißt, dass es A, extrem anstrengend, extrem fordernd und vor allen Dingen du noch nicht die hundertprozentige Fachlichkeit hast, alles zu wissen, was geht und du dementsprechend ja automatisch aus deiner Komfortzone rausgegangen bist, weil du musst neue Dinge lernen, um zu wachsen und diese Sachen zu verstehen und wirst wahrscheinlich an einem Punkt irgendwann, wahrscheinlich irgendwie in einem Jahr, wieder da stehen und sagen, nee, jetzt bin ich in meiner Komfortzone angekommen, weil ich nicht mehr so viele Dinge dazulernen muss. Und das wollte ich einfach nur auf den Punkt gebracht haben. Aber ich finde, Kanada ist tatsächlich auch ein sehr gutes Beispiel.
Ja, ja, okay. Also das ist tatsächlich der krasseste Verlass meiner Komfortzone. You know what I mean. Weil immer Heimscheiße gewesen, nie großartige Urlaub gemacht, wenn dann immer all-inclusive oder hier und da. Und dementsprechend
wenn
in der Planung
immer
auch.
All-inclusive als Student. Ich sag da jetzt nichts zu. Ne? Man muss anscheinend bei der Sparkasse arbeiten oder wie.
Oh mein Gott. Es war halt entsprechend, auch die Planung war auch entsprechend scheiße für dieses Auslandssemester, muss man auch entsprechend dazu sagen. Und dementsprechend ist das, glaube ich, eine gute Situation. Aber da brauchen wir, alte Kosten muss man nicht nochmal aufwärmen, oder wie heißt das? Und
nur Bolognese schmeckt aufgewärmt.
Ja, okay. Spinat sollte man übrigens nicht mehr aufwärmen. Kleiner Side-Tip am Rande. Also, das war so mein Fall. Wann war es bei dir? Und ich glaube, wobei, weiß ich die Antwort?
Also, ich glaube, der größte Step aus meiner Komfortzone heraus war mein Jobwechsel. Jetzt mal so in großen Big Steps gesprochen. Aber tatsächlich hatte ich jetzt, ja. ich wollte so machen wie du. Nee, aber tatsächlich hatte ich im Job auch schon einige Male Situationen, wo ich aus meiner Komfortzone rausgehen musste, sei es, wenn du vor Kunden stehst und Dinge präsentierst oder so, das ist immer ein Schritt für mich aus der Komfortzone raus, weil bequemer wäre es, das nicht machen zu müssen. Oder, also ich will das ja, aber es ist immer ein Schritt in ein, oh Gott, ich weiß gar nicht, was da vielleicht passiert oder ähnliches, was aber auch natürlich normal ist, A, in diesem Job, in dem ich arbeite auf der einen Seite und B, aber auch völlig normal in einem Alter, in dem wir oder in dem ich bin, wo man immer wieder auch neue Dinge irgendwie erlernen darf und eben noch nicht alles perfekt kann. Aber da muss ich sagen, also ich bin halt auch wahnsinnig neugierig und also ich bin extrem neugierig, jeder, der mich kennt, würde das relaten. Und ich will auch gerne neue Dinge dazu lernen. Von daher ist für mich dieser Schritt tatsächlich in die aus der Komfortzone raus gar nicht so ein Ding im beruflichen Sinne. Was ich aber festgestellt habe, der Schritt aus meiner Komfortzone im Privatleben ist definitiv ein größerer. Und zwar zum Beispiel zum Sport zu gehen. Das ist für mich die Komfortzone verlassen. Und das mache ich deutlich unregelmäßiger als im Job.
Aber ist es dann eine Komfortzone, die du da so verlässt, oder ist es einfach nur der innere Schweinehund? Also da muss man sich ja auch nochmal überlegen.
Ich glaube, ehrlich, also ja, okay, gute Frage. Gebe ich an dich, ich drehe die Frage mal um. Gibt es für dich einen Unterschied zwischen dem inneren Schweinehund und der Komfortzone?
Guter Consultant. Immer die Frage umdrehen, damit die Person gegenüber selber auf die Lösung kommt. Machst du super. Nee, Spaß beiseite.
Ich dachte, das sind Führungsqualitäten.
Ah, stimmt. Ja, Entschuldigung. Hier siehst du auch wieder verwechselt. Manchmal ist da die Grenze ein bisschen fließend. Ich glaube, es gibt einen Unterschied. Ich glaube, der innere Schweinehund ist mehr wirklich Alltagssituation. Und da zähle ich den Sport, glaube ich, auch eher zu. Ich hatte auch als erstes dieses Beispiel im Kopf, wo ich so dachte, ja, okay, ja, Sport, ne, machst du schon irgendwie nicht so gern. Aber ich glaube, das ist, wie gesagt, eher Alltagssituation und Komfortzone ist wirklich, das hat für dich noch ein viel, das löst richtige Stressmomente in dir aus. Sport löst ja keine Stressmomente in dir aus, wenn du dich hingehst, oder? Also es ist ja immer eher mehr so, ah, oh, komm, scheiße, jetzt musst du mal wieder, weil. Und ich glaube, eine Komfortzone, wenn du die verlässt, das hat viel mit so Stresshormonen und eine Art von Angst zu tun, weil du möchtest sie eben nicht verlassen. Und ich glaube, jeder
hat so eine.
Aber
es gibt ja auch noch zwei unterschiedliche Phasen, wenn man die Komfortzone verlässt. Es gibt diese gelbe Phase, die danach kommt, die halt so ein bisschen was an Überforderung hat, aber wo du weißt, du kannst es schaffen. Und dann kommt so die rote Phase, wo du eigentlich ständig in der absoluten Überforderung bist, die ganze Zeit Ängste hast und eigentlich ist ein Ticken zu viel ist, wo du aber exponentiell am meisten wiederum lernst. Und ich habe dich gerade unterbrochen, es tut mir leid, ich habe dich jetzt
nee, alles gut. Mal, glaub ich war gerade am Überlegen, ob es eine beispielhafte Situation gibt für die rote Phase bei mir, weil ist es dann Komfortzone oder wann ist irgendwann die Grenze zu einem tatsächlichen Fehler oder Misfit da? Also wenn du so krass damit konfrontiert bist, weiß ich nicht, ob das noch Komfortzone ist. Aber was ich eigentlich sagen wollte, war, jeder hat von uns, glaube ich, schon mal so eine Situation erlebt. Du bist bei Öjens einem Seminar oder wie auch immer. Ich hatte zum Beispiel letztens noch so eine mini kleine Situation. Wir waren hier bei so einem Social Media Training. Und dann mussten wir so eine Sprachübung machen, weil es auch darum geht, ne, vor Videos und so weiter und dann so ein bisschen Sprachübung, das, was uns hier beim Podcast fehlt, quasi zu machen. Und dann musste jeder so halt einen Ton wiedergeben in einer gewissen Lautstärke und jetzt nicht nur so, sondern so richtig laut. Ja, und du hast schon so richtig gemerkt, wie so die Ersten so immer so ein bisschen gezögert haben und ich bei mir auch selber, ich habe erstmal gewartet, bis andere einen Ton machen und dann selber einen Ton gemacht, weil ich will ja nicht der Einzige sein, der auf einmal da irgendwie einen Ton macht und rausschreit. Ja, ich glaube, das sind so kleine Mini-Situationen, wo du mal so aus deiner Komfortzone im Alltag rausgehst, aber größere Situationen gibt's natürlich auch, klar. Was motiviert dich denn mehr, wenn du einen externen Motivator hast, der sagt, jetzt komm mal und mach mal und wie auch immer? Oder muss es tatsächlich von dir innen herauskommen, damit du dich am wohlsten fühlst danach?
Es tut mir leid, aber die Frage habe ich nicht verstanden.
Ist gut. Ja, wie kann ich sie? Also wenn du eine Komfortzone verlassen sollst, was bringt dich eher dazu, die zu verlassen? Oder was bringt dich eher dazu, sie mit einem besseren Gefühl zu verlassen? Wenn jemand Externes dich dazu drängt, wie zum Beispiel beim Sport, ein Fitnesstrainer, oder ist es tatsächlich du selber, wenn du sagst, okay, nee, ich wage jetzt selber den Sprung, womit fühlst du dich nachher besser?
Ich glaube, so bewusst verlasse ich gar nicht immer die Komfortzone. Also ich merke meistens erst einen Schritt später, dass ich gerade irgendwie so mein Heimisches, was ich gut kann, so verlassen habe.
Ist es so? Okay.
Ja, also bei mir, also ich weiß sehr wohl, dass es gerade, also zum Beispiel, wenn ich etwas mache, was nicht mein Turf ist, ne, also wo ich nicht super fit drin bin, was für mich aber normal ist, ist es aber ja jedes Mal, wenn ich dazu etwas machen muss oder keine Ahnung, was passiert, whatever, ist es ja jedes Mal meine Komfortzone eigentlich zu verlassen für mich. Also egal, ob ich in ein Land reise alleine, zum Beispiel. Oh, warte mal kurz. Ich habe das Gefühl, ich werde angerufen. Bei mir macht es gerade so seltsame Geräusche. Moment.
Kann ich in der Zwischenzeit nochmal einen Schluck nehmen, ne? Prost.
Komisch, nee. War nix. Ja, du kannst noch einen Schluck nehmen. Brust.
Ich komme jetzt gerade vom Zahnarzt, wenn ich das mal kurz erwähnt habe. Ich komme gerade vom Zahnarzt und dieses Kölsch wirkt gerade besonders dolle im Mund.
Lecker. Ja. Ja, okay, also ehrlich gesagt kann ich dir da jetzt gerade keine Antwort drauf geben, aber ich habe noch ein paar andere Fragen vorbereitet. Vielleicht finden wir auf die ein paar mehr Antworten, weil so einen neuen Schritt zu gehen und manchmal, also es gibt natürlich, wir haben ja gerade schon festgehalten, irgendwie auch kleine Steps, wo wir irgendwie immer unsere Komfortzone verlassen und definiert nochmal für mich, Komfortzone bedeutet einfach, sich da zu, also da zu bleiben, wo man sich wohlfühlt. Zum Beispiel eben irgendwie die Dinge immer wieder zu machen, die man ja eh schon gut kann, oder immer nur die Sportart zu machen, die man gut kann, weil man sich da am wohlsten fühlt, oder zum Beispiel.
Wobei Profisportler ja auch immer nur bei ihrer einen Sache bleiben.
Ja, okay, weiß ich
nicht. Ich glaube, darauf ist es vielleicht nicht anwendbar.
Okay, also, ja, genau. Also, keine Ahnung, das ist ja deren Job und die gehen bestimmt auch an vielen Stellen, oftmals im Training, jedes Mal über ihre Komfortzone hinaus. Also keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht, ob ich das darauf legen würde. Aber okay. Für mich bedeutet das halt einfach im Gewohnten da zu bleiben, wo man gerade ist, was man gut kann, wo man steht, wo man sich wohlfühlt vor allen Dingen. Ja, also jeder Schritt aus der Komfortzone heraus ist für mich immer ein Moment, wo ich mich nicht mehr 100% wohlfühle. Nicht in Form von, dass ich mich unter Druck gesetzt fühle oder andere Sachen, sondern einfach nur, wo ich weiß, nicht, also wo eine gewisse Angst da ist, nicht zu wissen, wo Dinge passieren, was passiert, wie ich reagiere, wie Dinge funktionieren. Und genau, das ist für mich irgendwie die Komfortzone verlassen. Und es gibt ja, also meine Frage eigentlich an dich, wann würdest du sagen, War es für dich mal am allerschwersten, diesen Weg irgendwie zu gehen und warum? Oder also zum Beispiel, du hast gerade eben Kanada als einen Weg aus deiner Komfortzone oder was für dich irgendwie so ein Step war, wo du mutig sein musstest, ja, also und dich trauen musstest. Wie lange hat da so dieser Weg bis zur Entscheidungsfindung eigentlich hingedauert und war das von Anfang an klar oder war das dann, hast du dich da irgendwie drauf vorbereitet eigentlich auf so einen Step?
Habe ich ja zugegeben, obviously nicht. nee, also ich verstehe deine Frage, die du meinst. Ich muss ganz ehrlich zugeben, so eine richtig tackelnde Situation hatte ich noch nicht, weil auch so ein Auslandssemester, ne, also ist ja jetzt auch nichts Weltbewegendes in dem Sinne.
Also Kai, ich glaub, da gibt's wesentliche Herausforderungen. Das finde ich, nee, das sehe ich ganz anders. Ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die sich das nicht trauen würden. Die sich das einfach nicht trauen, weil sie das nicht möchten, weil du warst mutig. Also ich glaube, das darf man einfach nicht immer so unterschätzen, dass es vielleicht bei manchen State of the Art ist irgendwie, dass die dann, dass man sowas macht. Und ja, ist jetzt ja auch kein großes Ding. Doch, auch ein Jobwechsel aus einer fast unkündbaren Anstellung ist ein Ding. Für manche nicht so ein großes Ding wie für andere, aber es ist ein Ding.
Ja.
So.
Also ich glaube, es ist ja immer die Frage, wie viel Emotion ist nachher mit im Spiel. Ja, sobald das für dich ein sehr emotionales Thema ist, ist der Weg aus einer Komfortzone heraus ja auch nochmal schwerer. Weil ich glaube, eine Komfortzone ist eine klassische Entscheidungssituation. Und dann ist eben die Frage, wie bewertest du diese Entscheidungssituation? Ist es eine Entscheidung zwischen Pest oder Cholera? Oder ist es tatsächlich für dich eine Entscheidung zwischen krank sein oder gesund sein? Ja, und das ist so, glaube ich, so die Art und Weise, wie du es für dich bewertest. Und da kommen ja ganz viele Faktoren zusammen. Das kann dann zum Beispiel sein im Rahmen vom Auslandssemester. Finde ich rechtzeitig eine richtige Wohnung? Wie sind die Leute da vor Ort? Was ist, wenn ich nicht Freunde finde? Was ist, wenn mein Englisch doch nicht so gut ist wie gedacht? Wie sieht das Ganze finanziell aus? Weil auch das ist bei weitem nicht zu unterschätzen. Wie viel Geld das kostet? Und deshalb so ein bisschen so die Themen, die so alle so eine Rolle spielen, wo du ja dich extremst selber challenged und einfach auch mal ehrlich zu dir selber sein musst, weil auch immer eine, ja, let's do it Einstellung bringt dich halt auch nicht mehr ans Ziel, weil dann hast du am Ende des Tages vielleicht doch wichtige Punkte einfach übersprungen, so. Und ich glaube, der Weg dahin ist einfach, dich mit den Sachen auseinanderzusetzen, dir die Fragen tatsächlich zu stellen und dann aber dir bewusst zu sein, was tackelt dich eigentlich am meisten oder was challenged dich am meisten in der Entscheidung. Ist es jetzt die Emotion, oh scheiße, ich verlasse meine Familie, meine Freunde, meine Beziehung, ja? Oder ist es eben die Entscheidung, ich sehe es als eine Chance, weil es ist ja nur begrenzt auf eine Zeit. So, und ich glaube, auch eine Spur von Experimentierfreude muss natürlich mit sein und einer Let's Do It Einstellung. Aber ich glaube, man muss das für sich einfach krass zurechtlegen. Will ich das machen oder nicht? Und ich glaube, und da kommen wir auch wieder zu einer anderen Entscheidung, die, glaube ich, in deinem Fall auch wieder spannend war. Why now? Warum jetzt? Und sollte ich jetzt? Oder sollte ich wann anders? So dieses typische, wie bei den Aktien. Soll ich noch warten? Steigt es noch mehr an? Oder steige ich jetzt vom fetten Fall aus? Ja, und das ist so, glaube ich, die Frage, wie sehe ich die Zukunft und kriege ich aus dem, was ich jetzt für mich entschieden habe, kriege ich daraus habe ich damit meine Ruhe? So.
Voll. Ich finde irgendwie dieses Thema why now und ob jetzt nicht. Also ich meine, ihr kennt ja mittlerweile meine Kündigungsgeschichte sozusagen bei der Sparkasse und ich habe ja auch schon mehrfach geäußert, dass mir das wahnsinnig schwer gefallen ist. Und irgendwer hat irgendwann mal zu mir gesagt, und es hört sich jetzt an, als wäre ich eine weiße, weise Frau.
Bist du doch auch.
Zum Beispiel.
Du darfst das.
Ja, genau. Alte, weise Frau. Dich.
Ja, nee, das war da schon muss, durchaus ernst muss, gemeint. Also.
Da muss ein Piepser rein, ja, bitte, da muss ein Piepser rein. Zum Beispiel, wenn man über dieses Thema Kinder nachdenkt, ob man Kinder haben will, ob man es nicht haben will. Und irgendwer meinte dann mal zu mir, Anne-Sophie, du kannst so viel planen, wie du willst. Ein Kind wirft alles durcheinander, es passt sowieso nie. Und irgendwie habe ich das dann mal so für mich genommen und dachte immer, ja, also ja. egal welche Entscheidung ich in meinem Leben getroffen habe, ich hätte immer überlegen können, okay, wirklich jetzt, soll ich jetzt nicht, soll ich jetzt schon? Aber manchmal, also ich war ja auch bei dieser Kündigung damals eigentlich noch nicht ready für einen Jobwechsel, so in meinem Kopf. Und trotzdem habe ich es gemacht. Und das habe ich so für mich mitgenommen und auch für mich gelernt, dass wenn ich, dieses Thema hat mich so lange beschäftigt schon, es nimmt zu viel Kapazitäten ein, dass es mich beschäftigt und dann es einfach mal zu machen und diesen Schritt zu gehen und zu gucken, was passiert, eigentlich der Beste, den man macht, also was man machen kann. So, ich würde niemals empfehlen, zu lange auf Dingen, also weil rumzudenken dann in dem Fall, sondern einfach mal tätig zu werden, denn die meisten Dinge kann man auch schnell wieder rückgängig machen, außer eine Ehe und
Auch das kann man rückgängig machen. Und gut, das Kind nicht. Aber die Ehe zumindest. Aber ja, aber da kommen ja nochmal andere Aspekte ins Spiel, die du auch erwähnt hast. Nämlich, dass, wie ist mein Umfeld eigentlich gerade und kann ich diese Entscheidung jetzt treffen? Weil ich glaube, viele verschieben eine Entscheidung, weil sie gerade sagen, ja, ich kann ja jetzt nicht ins Ausland, weil ich habe ja eine Beziehung. So, ich kann das jetzt nicht machen, weil ich habe ja das und jenes und ich bin ja im Sportverein und hier und da. Dass du immer so auch vielleicht auch Ausreden findest, warum du es eben nicht machen kannst, aber dann auch mal die Frage ist, wenn du es doch machen möchtest, planst du dann damit, dass du irgendwann keine Beziehung mehr hast, sodass du es dann machen kannst? Oder was ist dann deine Kalkulation, wenn du sagst, ja, jetzt noch nicht, weil ich habe ja eine Beziehung? Also die Kalkulation verstehe ich da manchmal nicht. Dann sag doch, ja, dann nutzen wir das eben als Möglichkeit, uns nochmal so kennenzulernen. Oder eben mal das Experiment einer Fernbeziehung zu wagen. Oder man geht zusammen, ja, und macht die Zeit, verbringt die Zeit zusammen da. Das kannst du ja auch so machen, weil, oder auch mit den Kindern. Ich kann jetzt gerade nicht, weil, ich meine, es gibt triftige Gründe, wie du bist gerade noch in der Ausbildung, im Studium, wie auch immer, es ist monetär vielleicht auch gerade nicht der richtige Zeitpunkt. Das sind schon Sachen, wo ich so denke, ah, okay, da lasse ich mit mir drüber reden, aber nee, jetzt nicht, weil das und das finde ich manchmal eine schwierige Ausrede.
Mhm. Wann gibst du denn Dingen eigentlich einen Laufpass? Also wann sagst du, bis hierhin und nicht weiter und jetzt muss ich mich entscheiden? Also gab es so, weil ich finde es ja am schlimmsten, wenn man in Zugzwang kommt, weil man dann etwas entscheiden muss und keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Das ist auch, finde ich, immer wichtig zu sagen. Das habe ich auch schon bestimmt 30 Mal Menschen gesagt. Nur weil du dich nicht entscheidest, hast du dich trotzdem entschieden. Und man muss es dann nicht aussprechen, aber trotzdem. Was waren für dich denn, also, ja, genau, Frage habe ich schon gestellt. Ich will es nicht wiederholen.
Ja, ich glaube, ich bin der falsche Adressat für die Frage, weil ich bin recht entscheidungsfreudig. Also, ich treffe schon immer recht schnell eine Entscheidung. Und auch zum Beispiel beim Auslandssemester ist die Entscheidung recht schnell getroffen worden, weil sie hat sich auch schon ein paar Jährchen hingezogen. Aber auch so bei klassischen Situationen bin ich doch sehr recht klar in meinen Entscheidungen und weiß, was ich eben möchte und was ich nicht möchte. Deshalb glaube ich, bin ich da der falsche Adressat. Aber ich glaube, der späteste Moment ist, und das zögere ich dann auch so weit hier heraus, bis es anfängt, mein Umfeld zu stören. Oder bis irgendwelche, irgendwie, ja, entweder durch meine Laune oder durch mein Verhalten, dass ich da irgendwie mein Umfeld anfange, damit anzugehen oder damit mitzubeschäftigen, in dieses Thema mit reinzuziehen. Ich glaube, spätestens dann ist so ein Moment, wo ich so für mich sage, okay, jetzt musst du mal so langsam vorwärts machen.
Und ich habe gerade eben mal auf den Titel unserer Folge, wie wir sie ursprünglich mal benannt haben, geguckt. Ja. Warum sind Abschiede so schwer? Ja.
Ja, warum sind Abschiede so schwer? Na, es ist ja auch, warum sind Abschiede also, so schwer, Anne-Sophie?
Okay, also pass auf, ich probiere das mal zu beantworten aus meiner Sicht und für mich, weil ich tatsächlich mit diesem Thema des Abschiedsnehmens und Neuintegration echt manchmal schon auch ein Ding habe. Also es beschäftigt mich schon immer sehr, deswegen habe ich mich mit diesem Thema mal ein bisschen beschäftigt gehabt und zwar in meiner Zeit bei der Sparkasse durfte ich ja total viele unterschiedliche Bereiche kennenlernen und habe dann irgendwie jedes halbe Jahr oder jedes Jahr ein Team gewechselt. Bedeutet, ich bin neu in ein Team gekommen, habe mich da integriert, mega gut verstanden und da musste ich am Ende aber wieder gehen. Das heißt, ich bin wieder aus meiner Komfortzone raus, weil ich ja wieder ein neues Team musste und wieder neue Leute von mir überzeugen musste, von dem, was ich kann, wer ich eigentlich bin, neue Leute kennenlernen und mir ist ja Teamgefüge und Zusammenhalt und Menschen, die irgendwie auch nett sind, mit denen ich zusammenarbeite, das ist mir einfach wahnsinnig wichtig. Und ich habe dann gelernt, warum, also diese Abschiede nehmen und boah, es war alles irgendwie besser davor und so weiter, weil man ja auch den Dingen, also für mich ist dieses Thema des Abschiedsnehmens einfach auch ein Schritt aus der Komfortzone raus. Und ich glaube, deswegen ist es auch so schwer, weil man ja eigentlich da bleiben will und ein Abschied ist ja, ich weiß nicht, einseitig, zweiseitig, wie auch immer, man nimmt von etwas Abschied und das bedeutet, man geht einen Schritt aus der Komfortzone für mich raus. Und deswegen ist das einfach so schwierig und so unschön, weil man auch genau weiß, was da ja mit auf einen zukommt. Also wenn ich auf diese Zeit zurückgucke oder jetzt ja auch bei meinem Neueinstieg, hat es bedeutet, ich verlasse ein sehr familiäres Umfeld, in dem ich super viele Menschen kannte, wo ich wusste, wie alles funktioniert, wie alles läuft und so weiter und bin ja in was Neues gegangen. Und ja, der Abschied war natürlich auch schwer, weil man irgendwie auf so eine Zeit zurückguckt, fand ich. Also es waren so viele schöne Momente, als ich die Bilder rausgesucht habe, ist mir eine Träne gekommen, weil ich so dachte, ach, es war doch so schön eigentlich. Warum mache ich das denn jetzt eigentlich hier und so?
Die typische rosa-rote Brille.
Ja, genau, aber man weiß ja am Ende, warum man es macht. Aber ja, deswegen glaube ich, ist
man
das
hat
eigentlich
immer Gründe.
So. Genau, man hat immer Gründe und der richtige Zeitpunkt ist auch immer irgendwie schwierig zu wählen. Ich glaube auch ehrlich gesagt, es gibt nicht immer einen richtigen Zeitpunkt, außer vielleicht beim Thema Immobilienkauf. Da ist er aktuell wahrscheinlich nicht und war es dann vor 2 Jahren. Aber ja, genau.
Ja, ich glaube, das Thema Abschied, ich glaube, da kommt sehr viel noch zusammen, weil ich glaube, man hat immer das Gefühl, man gibt was auf.
Ja,
es sind
stimmt.
Themen, die man aufgibt, es sind Freundschaften, die man aufgibt, es sind Beziehungen mit Kollegen, die jetzt nicht unbedingt Freundschaft sind, aber trotzdem kollegiale Beziehungen, die man aufgibt.
Recht.
Und ich glaube, das ist so ein bisschen, man denkt dann, ja, das habe ich dann ja morgen nicht mehr. Das ist so,
ja, genau.
Wie ich gebe meinen Lutscher wieder zurück, so als Kind.
Ja.
Weißt du,
ja,
das wolltest du auch nicht. Oder mein Spielzeug. So.
Ja, total schön, dass du das nochmal gesagt hast, weil das habe ich völlig vergessen, weil vollkommen richtig, klar. Man muss ja, man gibt Dinge ab, man gibt Dinge auf, und trotzdem kann ich sagen, durch alle Abschiede, die ich genommen habe, bin ich gewachsen und besser geworden und habe mich weiterentwickelt. Und deswegen, um vielleicht nochmal auf dieses Thema einzugehen, okay, wann lernst du eigentlich am meisten oder wann hast du dich am meisten entwickelt? Es gibt ja, man kann ja auch Rückschläge haben oder ähnliches, aber wenn du so darauf guckst, welche Steps du so für dich irgendwie gegangen bist, wann hast du am meisten mitgenommen und wann hast du am meisten gelernt?
Nochmal, Entschuldigung, das war gerade eine Frage, ich war nicht im Fragemodus. Kannst du das nochmal gerade wiederholen?
Okay, habe ich vielleicht nicht als Frage genug. Wann, an welchen Steps, wenn du so mit diesem Blick, ne, auf Thema, wann du deine Komfortzone verlassen hast, wann hast du Abschiede genommen, an welchen Stellen hast du am meisten für dich mitgenommen und für dich gelernt? Also,
okay, verstehe.
Verstehst du?
Die Frage finde ich nicht so einfach, weil ich glaube, es sind immer mehrere Faktoren. Aber ich glaube, um so ein bisschen, weil ich weiß ungefähr, worauf du hinaus möchtest, es war die Zeit, wo ich am meisten Fehler gemacht habe, glaube ich. Oder, nee, stopp, nicht unbedingt Fehler, sondern wo ich am meisten ausprobiert habe. So. Ich war immer, und das fällt mir jetzt so ein bisschen zur Last, aber immer ein Ja-Sager. Und immer habe ich gesagt, ja, okay, mache ich. Aber im Sinne auch nicht nur von, also wirklich im Sinne von auch beruflicher Kontext und das mal ausprobieren. Ich habe ja schon sehr viel gemacht, habe auch viel in der Jugendarbeit gemacht, habe dann irgendwann einen Jugendausschuss noch mit aufgebaut, erst in der stellvertretenden Leitung, dann habe ich den ganz übernommen und so weiter. Ich bin immer schöner Fleck jetzt auf dem Pulli, richtig geil, schön.
Ach man, jetzt habe ich mich bekleckert beim Trinken. Toll.
Jetzt hättest du die Kamera haben müssen, Anne-Sophie.
Ja, scheiße.
Jetzt hätte die Kamera funktionieren sollen. Aber genau, also ich glaube, wo man viel ausprobiert, wo man viel lernt, wo man tatsächlich einfach mal die Komfortzone verlässt und sagt, ich mache das jetzt einfach mal. Ja, ich könnte die Zeit vielleicht auch anders verbringen. Ich könnte die Zeit auf der Couch liegen, ich könnte die Zeit, keine Ahnung, beim Spazierengehen, beim Sport oder wie auch immer verbringen, aber sobald man irgendwie sagt, ja okay, das ist eine Aufgabe, aber mache ich. So. Und ich glaube, das war so der Zeitpunkt. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir?
Ja, also ich glaube, rückwirkend kann ich immer sagen, ich habe am meisten in den extrem stressigen Phasen gelernt, wo ich viele erste neue Male hatte und mich da auch am meisten weiterentwickelt. Aber was mir jetzt nochmal wichtig war zu
aber
sagen.
Aber geht ja in die gleiche Richtung, sorry, aber geht ja in die gleiche Richtung.
Komplett,
also viel Neues
absolut.
Ausprobieren und viele neue erste Male ist ja eigentlich.
Ja, absolut, alles absolut. Was ich jetzt aber, was mir nochmal wichtig war zu sagen, also ich wollte damit jetzt auch mit den Fragen, die ich gestellt habe oder mit dem, was ich gesagt habe und sicherlich auch Kai gesagt hat, nicht irgendwie die Komfortzone bashen, ne? Also ich finde, die ist auch wahnsinnig wichtig, um einfach irgendwie einen Safe Space zu haben und auch zu wissen, okay, das kann ich, da kann ich auf mich vertrauen und auch irgendwie so eine Selbstwirksamkeit zu haben. Aber nichtsdestotrotz, also ich glaube, es gehört auch immer zum Menschen. Ich bin auch neugierig. Neugierig habe ich schon jetzt zum sechsten Mal gesagt, dass ich das bin. Okay.
Du hör mal, bist du eigentlich neugierig? Oder?
Ja, neugierig und Gossip-geil so ungefähr. Nee, Quatsch. Was hattest du gerade eben gesagt? Kai, was du bist? Scheiße, Anne-Sophie. Oh, es ist so spät. Also, genau, ich bin auch entscheidungsfreudig. Das wollte ich sagen. Ich entscheide mich auch sehr, sehr schnell. Bei mir muss es eigentlich auch, wenn ich essen gehe, nicht darauf warten, dass ich mich entscheide, weil das ist einfach ein Ding, das kann ich ganz gut. Und deswegen ist es wahrscheinlich total schade, dass wir heute miteinander gesprochen haben und nicht nur jemanden dabei hatte, der über sich selbst wahrscheinlich sagen würde, dass es vielleicht nicht so entscheidungsfreudig ist oder einfach länger für Entscheidungen braucht, weil man so viel bedenkt oder das einfach nicht so gerne macht, weil sowohl die Komfortzone als auch, dass man Entscheidungen vielleicht nicht immer schnell, also es ist, glaube ich, alles einfach auch ein bisschen so typabhängig, wie man vom Menschen ist, ob man sehr outgoing ist oder ob man nicht so outgoing ist und so weiter. Genau, aber was ich trotzdem als Appell mitgeben will, was mir nämlich ganz wichtig ist, man darf auch einfach mal mutig sein und Dinge ausprobieren. Und ich glaube, dass das die Punkte sind, die einen in seiner Karriere oder auch in seiner persönlichen Entwicklung einfach viel weiterbringen. Weil man sich einfach ganz anders entwickelt. Und genau, Komfortzone ist gut, nichtsdestotrotz darf man sie hin und wieder verlassen. Ausrufezeichen.
Genau, und für jede Person, die sich jetzt vielleicht auch gerade damit auseinandersetzt, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, sollte ich das jetzt machen? Was wäre, wenn, oder es geht gerade nicht, weil einfach mal das wirken lassen, was Anne-Sophie auch gerade, oder was du gerade gesagt hast, Anne-Sophie. Und dann, selber zu einer Entscheidung kommen.
Ja.
Oder wie auch immer.
Ich würde da jetzt auch gerne Tipps und Tricks gerne mitgeben, aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das ist auch einfach.
Das ist schwierig.
Ja, ich glaube, das ist einfach so,
Also mach dir eine Pro- und Kontraliste und dann schreibe auf. Oh,
ich habe mir wirklich, ich habe das einmal mit so einer scheiß Pro- und Kontraliste probiert. Ne? Soll ich das jetzt machen oder soll ich das nicht? Ich bin ja ein absoluter Bauchmensch. Ich entscheide ja alles aus dem Bauch heraus und wenn sich das gut anfühlt, ich mir denke, das ist sinnvoll, da kann ich mich entwickeln, das soll ich machen, dann mache ich das einfach mal. Dann probiere ich einfach mal. Aber nichtsdestotrotz, es erfordert das ja einen gewissen Mut und da muss man dann den Moment auch bringen und ich habe ihn auch ehrlich gesagt oft genug nicht. Ne? Also es ist jetzt nicht so, als wäre ich super mutig immer.
Und nicht immer ist es auch die richtige Entscheidung, da muss man sich auch offen entgegenblicken, ne? Aber das ist gut für
Sich also
abwägen.
Wenn man immer nur Ja sagt wie Kai, ist das auch nicht immer die richtige Entscheidung.
Nee, leider nicht.
Okay, so. Das war ein kleiner Drive mal in dieses Thema. Ich glaube, es ist auf jeden Fall noch deutlich mehr Potenzial da, um darüber nochmal zu sprechen. Aber das, vielleicht müssten wir das eigentlich mal mit einer Psychologin machen. Weil ich finde, wir waren jetzt mal wieder so hobbypsychologisch unterwegs heute. Also mag ich auch, finde ich auch cool und ich kann ja auch nur sharen, was ich erlebe, genauso wie du das genauso tust.
Ist ja auch unser Podcast.
Ne?
Es gibt genug Psycho-Podcasts. Also wenn ich das reinziehen will, herzlich willkommen.
hast du noch was aus deiner Woche, lieber Kai?
Nee, ich habe noch einen Kölsch-Fakt.
Ganz
wichtig, ich habe noch einen Kölsch-Fakt. Okay. Letzte Woche hatten wir ja einen Cash-Fakt und jetzt, ne? Also nach Cash kommt Kölsch. Und zwar möchte ich mal so eine kleine Lanze brechen mit dem Kölsch selber, weil viele da nicht so, oder ich möchte gerne mal so ein bisschen für die Historie werben vom Kölsch. Weil viele haben das immer so, die gehen irgendwo in eine Kneipe oder irgendwo ins Brauhaus und dann bestellen sie einen Kölsch und dann beschweren sich, dass es wie Wasser schmeckt und dann werden sie von allen Kölnern erstmal vollgeschmissen. Und dürfen gehen. Nein, und jetzt will ich mal mit Kölsch eine Lanze brechen oder euch mal näher bringen, so ein bisschen Hintergrundwissen. Und zwar, wie die meisten wahrscheinlich noch gedacht hätten, ist Kölsch ja tatsächlich ein helles, blankes und
obergäriges Bier und bewegt sich ungefähr im Promillebereich von 4,8%. Also ist schon nicht wenig, wenn man das so an der Stelle mal erwähnen darf. Und das unterschätzen tatsächlich auch viele Münchner, die ihre Maß gewöhnt sind. Aber Leute, 5 Kölsch sind auch eine Maß. Ja, und wenn ihr die innerhalb von 5 Minuten weggezogen habt, dann seid ihr genauso besoffen wie von eurer Maß, wo ihr 3 Stunden dran nuckelt. Ne? Nur gerade mal so ein bisschen nebenher gesagt. Und das ist nämlich jetzt der Hauptfakt. Ja, muss sein. Und das Besondere am Kölsch, nicht alles darf sich Kölsch nennen. Und dann ist natürlich die Frage, was darf sich denn Kölsch nennen? Und dann gibt es...
Boah, da bin ich jetzt, also erzähl mir mehr.
Sehr, sehr gerne. Und das ist jetzt mein Fakt quasi des heutigen Tages. Und zwar gibt es eine sogenannte Kölsch-Konvention. Und diese Konvention wurde 1985 verabschiedet, beziehungsweise genehmigt vom Bundeskartellamt. Denn es ist eine Absprache.
Bundeskartellamt, ist ja crazy.
Genau. Wurde verabschiedet und regelt nämlich, was für ein Bier eben Kölsch heißen darf. Und da eine Definition von Kölsch ist in dem Fall, dass Kölsch ein Vollbier ist, obergärig und hell, blank, also gefiltert, das quasi, was ich eben vorgelesen habe, dann aber auch eher schlank, wenig vollmundig, hopfenbetont und das ist jetzt das Allerwichtigste, ausschließlich in Köln herzustellen. So, und jetzt kommt eine kleine Besonderheit dazu. Also die Brauereien müssen auf kölschem Stadtgebiet sein. Alles, was zum kölschen Stadtgebiet gehört, da müssen sie eben drauf sein. Außer gewisse Brauereien, ich glaube, es sind 3 an der Zahl, die ihren Hauptsitz außerhalb von Köln haben, aber das schon vor dem Inkrafttreten der Konvention. Das heißt, die haben hier so eine Art Besitzstand und deshalb gibt es 3 Brauereien, meine ich, 3 Brauereien, die nicht in Köln sind und die trotzdem Kölsch produzieren. Und zu den bekanntesten, die generell diese Konvention unterschrieben haben, und hier kommt das Bundeskartellamt nämlich zum Spiel, weil es ist eine Absprache zwischen den einzelnen, ja, Brauereien, nämlich Reisdorf, Gaffel Früh, was man so kennt, dann Sünner. Das Haus Kölscher Brautradition, dazu gehört eine ganze Palette wie Sion Kölsch, Peters Kölsch, Gilden Kölsch, Dom Kölsch, dann Malzmühle, also Mühlenkölsch, das Päffgen, Brauerei Heller, Zunftkölsch und, eins habe ich noch nie gehört, Privatbrauerei Bischof in Fischenich. Wie auch immer. Aber die haben das quasi damals unterschrieben und haben festgelegt, was sich Kölsch nennen darf.
Kai, ich bin wirklich ganz ehrlich mit dir, das hat jetzt ich habe wirklich was dazugelernt. Ich finde es richtig erstaunlich.
Sehr, sehr gerne. Ich glaube nämlich, dass es viele nicht wussten und es gibt noch so viel mehr zum Kölsch zu erzählen, dass nämlich viele Kölschsorten tatsächlich auch bei Früh zum Beispiel gebraut werden. Just saying. Also es gibt von denen, die aktuell Kölsch produzieren, stellen nur wenige selber her. Und da gibt es noch ganz viel mehr in den nächsten Monaten zu erzählen.
Geil.
So, ich würde sagen, liebe Anne-Sophie, wir machen eine Outro. Wir müssen nämlich beide weiter. Und ich hoffe, du hattest eine wunderschöne Woche oder hast wunderschöne 2 Wochen verbracht. Wir sind jetzt im 2-Wochen-Rhythmus und hoffe, dass die nächsten 2 Wochen genauso schön werden wie hoffentlich die letzten. Und würde sagen, tschüss mit Ös,
cool.
Tschö mit Ö und hau rein.
Bye-bye nach Kalifornien. Oder wie? Nee, Gruß nach Kalifornien. Tschüss.
Yes. Ciao.
Das war Kölsch und Cash, der Podcast mit Anne-Sophie und Kai. Bis zum nächsten Mal.